Herzlich willkommen zu meiner Vision im Tal der toten Knochen über Deutschland. Kommt jetzt eine geistliche Erweckung? Während einer intensiven Zeit des Lobpreises am 23. Mai 2026 empfing ich folgenden Eindruck. Die dazugehörigen Gedanken und Auslegungen habe ich anhand verschiedener Bibelstellen geprüft und eingeordnet. Plötzlich sah ich mich gemeinsam mit dem himmlischen Vater im Tal der toten Knochen von Deutschland aus Hesekiel 37 stehen. Dieses Tal wirkte endlos. Überall lagen Knochen trocken, regungslos und vollkommen leblos. Es war alles andere als ein Ort voller Hoffnung. Es fehlte jede geistliche Lebendigkeit. Stattdessen spürte ich eine schwere Trockenheit. Als ich den Vater fragte, was er mir damit zeigen wolle, antwortete er: Du siehst hier den geistlichen Zustand weiter Teile der Ekklesia in Deutschland. Einiges ist äußerlich noch vorhanden. Doch vielerorts fehlt das Leben und die Kraft meines Heiligen Geistes. Dennoch habe ich mein Volk in Deutschland nicht aufgegeben. Diese Worte trafen mich tief, denn äußerlich läuft in Deutschland alles weiter wie bisher. Kirchengebäude stehen, Gemeinden treffen sich und Gottesdienste finden statt. Predigten werden gehalten, Lobpreislieder gesungen. Doch gleichzeitig spüren viele Christen seit Jahren eine zunehmende innere Müdigkeit. Manche erleben zahlreiche religiöse Aktivitäten, aber kaum noch die spürbare Kraft des Heiligen Geistes. Viele sehnen sich nach echtem geistlichen Leben, wissen jedoch kaum, wie sie dorthin zurückfinden sollen. Während ich auf das Tal blickte, bemerkte ich plötzlich Bewegung. An manchen Stellen begannen sich die Gebeine zu verbinden. Dort entstand Hoffnung. Noch war echtes Leben nicht sichtbar, doch etwas begann sich zu verändern. Gleichzeitig lagen an anderen Stellen weiterhin tote Knochen regungslos im Staub. Trotzdem nahm ich in dieser Vision nicht zuerst Gericht wahr, sondern die tiefe Sehnsucht des Vaters nach Erweckung und Wiederherstellung. Dann erinnerte mich der Vater an mein eigenes Leben. Auch du warst einst wie einer dieser toten, trockenen Knochen. Durch meinen Sohn Jesus Christus begann neues Leben in dir. Ich habe dich zu mir gezogen, habe dich aufgerichtet und wiederhergestellt. Durch meinen Heiligen Geist kam göttliches Leben und Kraft in dich. In diesem Moment verstand ich, diese Vision war keine Botschaft geistlicher Überheblichkeit. Niemand steht aus eigener Kraft. Jeder Mensch war geistlich tot, bevor ihm Jesus Christus neues Leben schenkte. Paulus schreibt in Epheser 2, 1-2: Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Das Evangelium beginnt genau an diesem Punkt. Jesus macht geistlich tote Menschen lebendig. Der Heilige Geist schenkt neues geistliches Leben. Was für einzelne Menschen gilt, kann Gott auch für ganze Gemeinden und geistliche Bewegungen tun, ja sogar für ein ganzes Volk. Tief bewegt fragte ich den Vater: Soll ich wie Hesekiel über diese Knochen prophezeien? Doch der Vater antwortete mir: Vorerst rufe ich dich dazu auf, ein treuer Beobachter und Zeuge zu sein. Bete dafür, dass die von mir berufenen Apostel und Propheten in Deutschland aufstehen und meinen Geist mit Vollmacht freisetzen. Dann werde ich mein Volk neu beleben. Diese Antwort überraschte mich. Der Schwerpunkt lag nicht zuerst auf Aktivität, sondern auf Fürbitte. Gott sucht Fürbitter, Menschen, die geistliche Verantwortung übernehmen. Christen, die anfangen, ernsthaft zu beten. Denn geistliche Erweckung entsteht nicht durch menschliche Konzepte. Wahres Leben kommt nur durch den Heiligen Geist. Vielleicht spürst du selbst beim Zuhören eine innere Traurigkeit über den geistlichen Zustand unseres Landes. Vielleicht kennst du Gemeinden, in denen vieles äußerlich funktioniert, obwohl die Kraft des Heiligen Geistes fehlt. Doch diese Vision endet nicht in Hoffnungslosigkeit. Gott hat sein Volk in Deutschland nicht aufgegeben. Denn bevor neues Leben sichtbar wird, beginnt Gott zuerst Menschen zum Gebet zu rufen. Bereits jetzt ruft der Herr Beter, Wächter und Fürbitter zusammen. Ein Ausflug in Hesekiel 37. Wenn Gott tote Knochen lebendig macht. Nachdem ich diese Vision empfangen hatte, führte mich der Heilige Geist direkt zu Hesekiel 37. Auf einmal las ich dieses Kapitel nicht mehr nur als eine bekannte prophetische Geschichte aus dem Alten Testament. Die Worte bekamen Gewicht. Sie wirkten erschreckend aktuell. Denn vieles von dem, was Hesekiel damals sah, erinnert heute an den geistlichen Zustand weiter Teile der Ekklesia. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3,16: Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist, und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Das bedeutet, Hesekiel 37 ist keine alte, bedeutungslose Vision aus längst vergangenen Zeiten. Gott will auch heute durch diese Schriftstelle reden. Sie offenbart sein Herz. Sie zeigt seinen Blick auf geistliche Trockenheit. Gleichzeitig trägt sie eine gewaltige Hoffnung in sich. Hesekiel beginnt mit den Worten: Die Hand Jahwes kam über mich, und der Geist Jahwes führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit Totengebeinen angefüllt war. Hesekiel 37,1. Hesekiel wird nicht an einen Ort geistlicher Stärke geführt, sondern mitten in eine Landschaft des Todes. Überall liegen Knochen verstreut, keine Bewegung, kein Atem und kein Leben. Gott konfrontiert den Propheten mit dieser Realität. Manchmal verdrängen Christen geistliche Realitäten bewusst oder unbewusst. Man redet über Wachstum, Erfolg oder Aktivität. Doch Gott schaut tiefer. Er sieht nicht nur äußere Strukturen, er sieht den tatsächlichen geistlichen Zustand. Hesekiel beschreibt weiter: Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals, und sie waren völlig vertrocknet. Hesekiel 37,2. Diese Knochen waren nicht erst kürzlich gestorben. Sie waren lange tot, vollständig ausgetrocknet. Gerade darin liegt die Ernsthaftigkeit dieser Vision. Geistliche Trockenheit entsteht selten plötzlich. Gemeinden verlieren oft über Jahre hinweg ihre Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Gebet wird oberflächlich, Buße verschwindet und der Hunger nach Gottes Gegenwart nimmt ab. Irgendwann bleibt hauptsächlich nur noch eine religiöse Form zurück. Dann fragte er mich: Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Hesekiel 37,3, der erste Teil des Verses. Was für eine Frage! Menschlich betrachtet lautet die Antwort eindeutig: Nein. Tote Knochen bleiben tot. Doch Hesekiel antwortet voller Ehrfurcht: O Jahweh, mein Gott, das weißt nur du. Hesekiel 37,3, der zweite Teil des Verses. Hier beginnt echter Glaube. Hesekiel vertraut nicht auf menschliche Möglichkeiten, er blickt auf Gottes Kraft. Daraufhin spricht Gott: Weiß sage über diese Gebeine und sag zu ihnen: Ihr gebleichten Knochen, hört das Wort Jahwes. So spricht Jahweh Elohim zu diesen Knochen: Seht, ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich Jahweh bin. Hesekiel 37,4-6. Hier ist interessant: Gott beginnt mit seinem Wort. Leben aus Gottes Gegenwart entsteht niemals getrennt von Gottes Wahrheit. Viele wünschen sich Erweckung, ohne sich der Autorität von Gottes Wort unterzuordnen. Doch der Heilige Geist wirkt immer in Übereinstimmung mit der Schrift. Hesekiel gehorcht. Dann geschieht plötzlich Bewegung. Ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch. Die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Hesekiel 37,7. Hier berührte mich die Vision erneut tief. Denn genau das sah ich auch in meinem Eindruck über Deutschland. Bereits jetzt beginnt an manchen Orten Bewegung. Gott sammelt Menschen neu. Gebet entsteht. Geistlicher Hunger wächst. Manche Knochen beginnen sich bereits zu verbinden. Doch etwas Entscheidendes fehlt noch. Hesekiel beschreibt es so. Und dann bildeten sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. Schließlich wurden sie von Haut überzogen. Aber sie hatte noch keinen Atem in sich. Hesekiel 37,8. Äußerlich sah plötzlich alles wieder vollständig aus. Dennoch fehlte weiterhin das Leben. Genau darin liegt eine ernste Warnung für unsere Zeit. Es ist möglich, äußerlich funktionierende Strukturen zu haben und trotzdem ohne die Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Man kann Gottesdienste organisieren, Predigten halten und christliche Projekte aufbauen, während der Atem Gottes fehlt. Deshalb spricht Gott weiter. Er sagte zu mir, Weissage über den Atem, Weissage Menschenkind und sag zu dem Atem, so spricht Jahweh. Komm, o Atem, aus den vier Winden. Hauche diese Erschlagenen an, damit sie wieder lebendig werden. Hesekiel 37,9. Im Hebräischen steht hier das Wort Ruach, das gleichzeitig Geist, Wind und Atem bedeuten kann. Erst als Gottes Geist kommt, entsteht wirkliches Leben. Hesekiel beschreibt es schließlich so. Ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hatte, und der Atem fuhr in sie hinein und sie wurden lebendig. Sie standen auf, es war eine riesige Menschenmenge. Hesekiel 37,10. Was für ein gewaltiges Bild. Gott spezialisiert sich nicht auf kleine kosmetische Reparaturen. Er macht Tote geistlich lebendig. Entscheidend dabei ist, hätte Hesekiel nicht auf Gottes Stimme gehört und nicht über die Knochen geweissagt, gleich prophezeit, wäre nichts geschehen. Die Knochen wären trocken liegen geblieben. Erst durch den Gehorsam des Prophetens und das Wirken des Geistes Gottes kam Leben in das Tal. Genau darin liegt auch für unsere Zeit eine ernste Botschaft. Gott sucht Menschen, die seinen Ruf hören, seinem Wort glauben und anfangen, im Einklang mit dem Heiligen Geist zu beten, zu reden und geistliche Verantwortung zu übernehmen. Jesus Christus kam nicht, um tote Religion zu optimieren. Er macht Menschen innerlich neu. Darum können Fürbitter in Deutschland Hoffnung haben. Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Der Herr sucht Menschen, die anfangen, ernsthaft um den Atem des Heiligen Geistes zu beten. Denn dort, wo Gottes Geist neu weht, beginnt selbst ein Tal voller trockener Knochen wieder zu leben. Apostel, Propheten und die Wiederherstellung geistlichen Lebens. Am Ende meiner Vision gab mir der Vater noch eine weitere Bibelstelle aus Epheser 2, 19 bis 22. Erst später verstand ich, warum diese Verse so entscheidend sind. Denn Hesekiel 37 spricht nicht nur über geistliches Leben. Die Vision zeigt auch, wie Gott seine Ekklesia wiederherstellen möchte. Paulus schreibt, deshalb seid ihr nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist und mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein führt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Epheser 2, 19 bis 22. Diese Worte offenbaren etwas Gewaltiges. Gottes Plan für seine Gemeinde besteht nicht aus trockener Religion, menschlicher Organisation oder geistlicher Routine. Die Ekklesia soll eine Wohnung Gottes im Heiligen Geist sein, ein Ort, an dem seine Gegenwart lebt, wirkt und sichtbar wird. Paulus beschreibt dabei eine göttliche Ordnung. Jesus Christus bleibt der Eckstein. Alles beginnt und endet bei ihm. Echte Apostel und Propheten bauen niemals auf sich selbst. Sie ziehen Menschen nicht in die Abhängigkeit von Persönlichkeiten hinein. Ihr Auftrag besteht immer darin, die Gemeinde tiefer in die Nachfolge Jesu und in die Abhängigkeit vom Heiligen Geist zu führen. Gerade an diesem Punkt entstand in den vergangenen Jahren viel Verwirrung. Manche lehnen jeden apostolischen oder prophetischen Dienst grundsätzlich ab. Andere wiederum folgen unkritisch selbsternannten Leitern, die mehr Kontrolle als eine lebendige Beziehung zu Gott hervorbringen. Deshalb braucht die Gemeinde biblische Klarheit. Ein Apostel des neuen Bundes ist kein Ersatz für Jesus und auch kein unfehlbarer Superleiter. Apostolischer Dienst bedeutet, geistliche Fundamente zu legen, Gemeinden in Christus zu stärken und die Ekklesia in göttliche Ordnung zu führen. Propheten wiederum sprechen unter der Leitung des Heiligen Geistes Ermutigung, Korrektur, Wegweisung und geistliche Perspektive aus. Beide Dienste arbeiten niemals unabhängig von Gottes Wort. Paulus schreibt in Epheser 4, 11 bis 13. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich andere als Hirte und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib von Christus, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Apostel und Propheten dienen also nicht der Selbstdarstellung. Ihr Auftrag besteht darin, die Gemeinde aufzubauen und Christen in geistliche Reife zu führen. Doch woran erkennt man echte apostolische Vollmacht? Paulus schreibt dazu in 2. Korinther 12, 12. Als ich bei euch war, habe ich doch sicherlich bewiesen, dass ich ein wahrer Apostel bin, der von Gott selbst zu euch gesandt wurde. Denn ich habe in Geduld viele Zeichen und Wunder und Taten unter euch bewirkt. Hier geht es nicht um religiöse Titel, sondern um geistliche Frucht und die Kraft des Heiligen Geistes. Wo Gott echte apostolische Vollmacht freisetzt, entstehen nachhaltige geistliche Durchbrüche. Menschen kommen zu Jesus, Gemeinden werden erneuert, der Heilige Geist wirkt mit Kraft. Gottes Wort trägt geistliches Gewicht. Genau das fehlt vielerorts in Deutschland. Viel Wissen ist vorhanden, viele Strukturen existieren weiterhin. Doch die Kraft des Heiligen Geistes bleibt oft schwach und wird kaum noch erwartet. Deshalb ruft Gott Beter auf den Plan. Denn geistliche Erweckung beginnt fast immer verborgen. Bevor öffentlich Vollmacht sichtbar wird, ruft Gott zuerst Menschen ins Gebet. Bevor Hesekiel das Heer sah, stand er zunächst allein im Tal der toten Knochen. Vielleicht fragst du dich beim Zuhören, was kann ich schon tun? Die Antwort beginnt einfacher als viele denken. Gott sucht Fürbitter, Menschen, die geistliche Verantwortung übernehmen. Menschen, die beispielsweise anfangen zu beten. Jesus, berufe und sende die Apostel und Propheten, die du für Deutschland bestimmt hast. Lass Männer und Frauen aufstehen, die in Reinheit, Demut und Vollmacht dienen. Erfülle deine Ekklesia neu mit dem Heiligen Geist. Vielleicht beginnt die Wiederherstellung Deutschland nicht zuerst auf großen Bühnen, sondern in verborgenen Gebetszeiten einfacher Christen. Vielleicht sammelt Gott gerade jetzt überall im Land Knochen neu zusammen. Denn überall dort, wo Gottes Geist weht, beginnt neues Leben. Dort werden trockene Knochen zu einem lebendigen Heer Gottes. Wer hier weiter einsteigen möchte, dem empfehle ich das Buch Feuerprobe, das kleine Buch über Erweckung in Deutschland von Frank Krause. Ich habe das im Begleittext unter dem Video verlinkt. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Wenn euch diese Vision mit Auslegung gefallen hat, unterstützt den Kanal gerne mit einem Abo und teilt das Video bzw. den Podcast mit anderen. Mehr geistliche Inhalte, Vorträge und Interviews findet ihr auf meiner Webseite www.torezumhimmel.de. Bis zum nächsten Mal. Gott segne euch.